ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Plan, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nenzweg. Ja, heute kommt der Teil 3 unserer Trilogie Scheitern erlaubt, warum eine Insolvenz nicht das Ende ist. Hört euch unbedingt die ersten beiden Teile an. Super spannend, weil Daniel, ja, der ist absolut transparent. Wir haben das wirklich so ein bisschen aufgebohrt. Wie ist es dazu gekommen? Mit welcher Euphorie er gestartet ist in dieses Projekt? Was passiert ist und so weiter? Und es ist nicht immer, dass man intern im eigenen Hause Fehler macht, sondern der Markt ist natürlich auch sehr, sehr hart. Im Pflegemarkt, wo Daniel unterwegs war, hat sich natürlich auch einiges passiert, was da auch zu beigetragen hat, dass auf einmal der 10. Mai 2024 kam, der Tag der Insolvenzbeantragung. Daniel, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo.
Ja, danke, Holger. Die ersten beiden Teile haben ja schon sehr viel Spaß gemacht. Ja. War auch ein bisschen emotional. Ja,
Spaß ist gut. Wie ist denn das für dich, jetzt nochmal über die Sache zu sprechen? Wir sitzen heute zusammen. Was haben wir heute den, wo sind wir gerade überlegen? Am 22. Januar 2025. Na, das ist gerade mal ein bisschen mehr als ein halbes Jahr vorbei und das gilt hier auch, es gilt es emotional zu verarbeiten, ne?
Ja, ich hatte ja auch schon im letzten Teil gesagt, den ich dir auf jeden Fall auch ins Herz lege, den Teil 2, dass du den auch nochmal anhörst, dass sowas, du merkst das schon ein paar Monate vorher. Also es ist nicht so, dass ich glaube, wenn man eine Insolvenz anmeldet, ist es nicht, dass es irgendwie so von jetzt auf gleich kommt, sondern man merkt schon, man hat so ein paar Schwierigkeiten und vielleicht im Hinterkopf denkt man schon mal, ah, man könnte und müsste und gucken und jetzt ist es wirklich wichtig, dass sich jetzt was verändert. Also da passiert schon was in dem Kopf und man wehrt sich ja dagegen, dass man das überhaupt machen muss. Aber natürlich auch Insolvenzverschleppung ist natürlich auch eine Angst, die immer bei einem
Geschäftsführer... Du haftest als Geschäftsführer vollkommen dafür. Das ist sogar ein strafrechtlicher Tatbestand.
Ja, und da muss man echt gucken. Da hat man dann noch Angst vor. Also ich möchte keine Straftat begehen. Ich möchte allem auch gerecht werden. Und du merkst ja dann auch, wenn da Investoren drin sind, es geht ja nicht nur um dein eigenes Geld. Es geht um das Geld deiner Mitarbeiter. Es geht um das Geld der anderen Investoren. Das macht schon echt was mit einem. Das macht einem Druck und man überlegt, wie kommt man da irgendwie noch raus und will eine gute Einigung und Lösung finden. Und aber zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann dazu entschieden habe, das zu machen, ich sage mal ich, also wir haben gemeinschaftlich, aber eigentlich, wenn ich weiterhin Geld reingepumpt hätte, dann hätte das Unternehmen, würde es heute noch irgendwie bestehen. Ne? Also es wäre jetzt nicht irgendwie so, wenn ich finanziell hätte noch was leihen können oder so, dann hätten wir das schon irgendwie, hätte man das noch weiterführen können. Aber ob das dann erfolgreich geworden wäre, steht auf einem anderen Blatt. Aber als ich die Entscheidung getroffen habe und das Ganze dann auf den Weg brat, das war schon auch, muss man, hört sich vielleicht doof an, aber so eine Erlösung, es war schon eine Befreiung, weil es ist eine Lösung. Und du musst als Geschäftsführer, bist du das Ende der Kette, du kannst dann keinen mehr fragen, du musst es selbst entscheiden, du bist der dann auch sagt, ja, hü, hot, rechts, links, ja, nein. Ja. Und ich hatte keine Lösung mehr. Und dann ist die Insolvenz eine Lösung, dass das zumindest...
Also du hast keine Lösung mehr in dem Sinn, das Unternehmen weiter fortzuführen.
Es heißt, ich hätte keine...
Ist ja auch was das für ein Gefühl. Ich meine, du hast da 5.000, 6.000 Euro im Monat reingebunden an privatem Geld, es fehlt für die eigene Altersversorgung und so weiter. Du willst ja noch ein paar Jahre arbeiten, du hast das ein anderes erfolgreiches Unternehmen und so weiter, aber wenn du im Prinzip nur umschichtest und auch nur Zeit und Emotionen, die spielen ja auch eine Rolle, gerade Motivation, bist du dann immer noch so motiviert in deinem Hauptjob, den du eigentlich voll nebenher gemacht hast, in Anführungsstrichen, da hast du eben schon mal im ersten Podcast, glaube ich, war es gesagt, da habe ich auch weniger Zeit jetzt aufgewendet, da gehen die Umsätze auch zurück. Weil ich will natürlich mein Baby, meine GmbH retten. Ne? Du hast ja alles getan, was man tun konnte.
Ne? Ja, du denkst natürlich, du hast ja nicht alles getan. Ja. Du legst zig Sachen, aber irgendwann musst du halt die Entscheidung treffen und es muss eine Lösung her. Und es war für mich eine Lösung, weil ich dachte, okay, du reißt jetzt Insolvenz ein, dann kriegen deine Mitarbeiter zumindest 3 Monate Geld. Weil der ausschlaggebende Punkt war, ich konnte die Löhne nicht mehr zahlen. Das war also jetzt im 10. und 15. wären die Löhne wieder fertig gewesen. Ja. Dann danach kommen nochmal die Sozialversicherungsabgaben und so. Das war ja auch alles für mich Neuland. Also die, ich habe vielleicht gar nicht so gesagt, auch als Unternehmensberater für die Zeitarbeit wollte ich natürlich auch, ich war ja nie Geschäftsführer. Ich wollte selbst auch mal in den Schuhen stecken. Ich wollte ein noch besserer Berater werden, indem ich halt diese, und habe ja auch ein bisschen was vorgemacht, dass ich das noch brauche, dass du eine Zeitarbeitszimmer haben musst. Ne?
ich habe eine eigene Firma in dem Bereich, da bist du groß geworden, tust viel für die Branche. Ja. Das Ego spielt natürlich eine Rolle mit. Ne?
Und auch mein Umfeld jetzt außerhalb, also nicht mein privates Umfeld, sondern die Geschäftspartner und Kollegen sagten natürlich, Daniel, das macht ja Sinn, du hast das 15, 16 Jahre gemacht, die Pflege, das hat gut funktioniert, ich hatte 250
Wenn nicht du, wer dann nach dem Motto? Ja, ne?
Mach das, ne? Ja. Mach deine eigene Zeitarbeitszimmer, das macht ja auch Sinn. Aber
es kam in der ganzen Zeit, wo das angefangen hat, dass die Firma illiquide wurde, Steuerberater, ein Zahlenmensch im Hintergrund, hatte ich da einer gewarnt und sagt, hör mal, ich habe mir deine Zahlen angeschaut und grinst schon so ein bisschen.
Steuerberater, das ist ein schönes, kann ich dir auch, das war so, wir haben einen Steuerberater gehabt, der nach 3 Monaten gekündigt hat. Wir hatten also direkt so gestartet mit einem Steuerberater, der die Zeitarbeitszimmer auch kannte, der auch in dem Bereich sich spezialisiert hat. Der hat nach 3 Monaten uns gekündigt. Dann haben wir erstmal gedacht, okay.
Warum hat er euch gekündigt?
Ich glaube, dass es menschlich nicht gepasst hat. Ja. Kleinere Kanzlei, ich glaube, der Steuerberater direkt mal auch von der Kanzlei. Seiner Frau hatte das gemacht und irgendwie hat es irgendwie nicht gepasst. Kann auch vielleicht daran gelegen, aber ich will mich da auch wieder nicht, ich ziehe mir auch mal selber die Schuhe ja auch an, weiß nicht immer, ob das auch richtig ist, könnte aber sagen, gut, ist halt so gewesen, aber wir haben halt keine Strukturen gehabt. Wir haben eine bestehende Firma übernommen, mussten dann gucken, mussten schnell Prozesse haben, Strukturen und der brauchte schnell seine Informationen und das konnten wir vielleicht auch nicht so schnell liefern, wie er sich das vorgestellt hat. Und so war die Zusammenarbeit, glaube ich, ein bisschen holprig. So kann ich es mal sagen. Ich glaube, das war so die
Keine optimale Kommunikation mit dem Steuerberater, kann man so sagen. Ne?
Ja, und dann nach 3 Monaten standen wir dann auf einmal da. Ja. Hat er einfach aus heiterem Himmel gekündigt, auch schriftlich, nicht vorher gesprochen oder so. Kein Gespräch, einfach Kündigung. Und dann stand ich da und war auch bei mir vorher in der Mastermind gewesen. Auch so jemanden, ich kannte ihn.
Steuerberater.
Ja. Ne? Und dann bist du auch irgendwie perplex und denkst, okay, was?
Also hört sich so an, als wenn sich vom Acker gemacht hätte. Ich meine, klar, wenn du sagst, okay, vielleicht hat es menschlich gepasst, es gibt auch ein paar Störfelder, aber offene Kommunikation muss sein. Wenn ich als Steuerberater hingehe, habe ich auch einen Dienstleistungsvertrag mehr oder weniger mit meinem Mandanten eingegangen, begleite ihn und wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe oder wenn irgendwelche Störfelder aufkommen, spreche ich ihn doch an. Das hat nicht stattgefunden.
Nein, hat nicht. Also auch danach war keine Lösung. Ich bin ja auch jemand, ich will das auch lösen, weil ich wollte ja wissen, woran es hat jetzt gelegen, wie kann man es noch ändern. Vor allen Dingen denke ich immer, wie kann denn sowas schon so beendet werden, ohne dass man vorher nochmal drüber spricht oder guckt, okay, das sind Problemfelder, wie können wir das lösen?
Ja.
War halt so, konnte ich nicht lösen. Dann haben wir den Steuerberater von einem der Investoren genommen, wo der auch war, haben dann jeden Monat, kann ich ehrlich sagen, 500 Euro bezahlt. Dafür sollte er uns auch die BWA machen und die Zahlen liefern. Und ich habe nie eine Auswertung bekommen. Also ich habe nie eine BWA bekommen, ich habe keine Auswertung bekommen.
Ja, wie habt ihr denn die Transparenz dann von den Zahlen her gehabt? Hast du
Management selber,
bei Kontenführung?
Auch Management bei Kontenführung. Ja, so
wenn bei Kontensichtung, ne?
Ja,
bei Konten anschauen.
Aber natürlich, klar, wenn du lange genug im Geschäft bist, dann hast du natürlich so ein Gefühl. Ich habe mir selber dann ein paar Excel-Tabellen gemacht, um da zu gucken. Auch ich war nicht so fit in dem ERP-System, weil ich wollte ja eigentlich nicht Aufträge anlegen und Überlastungen und Vertrieb da alles machen. Dafür wollte ich eigentlich meine Mitarbeiter haben, weil da wusste ich auch schon, wenn ich das machen muss, das wollte ich ja gar nicht. Ich bin ja nicht umsonst die Karriereleiter nach oben gegangen, um dann irgendwann Geschäftsführer zu sein, um dann wieder Basisarbeit zu machen. Die habe ich 20 Jahre gemacht, wollte ich nicht mehr machen, aber ich musste es jetzt machen.
Ja.
Und da hätte ich mich dann auch in die Software einarbeiten, aber dafür war gar keine Zeit, ne? Sondern ich musste Business machen, da waren auch Mitarbeiter, die haben keine Aufträge gehabt, da musste ich mich drum kümmern und da habe ich
auch im Prinzip Troubleshooter gespielt. Ne? Da, wo es brennt, musst du als erstes den Brand löschen.
Genau, und dann immer so gucken, auch immer permanent schlechtes Gewissen, mache ich zu wenig, weil ich hatte ja noch Verpflichtungen als Unternehmensberater, auch da habe ich immer ein schlechtes Gewissen gehabt, musst du noch mehr Zeit da reinsetzen, guckst du dann, dass die Aktivitäten, da wieder ich auf komplett null fährst, aber da kamen ja meine Einnahmen her. Wenn ich da auf null setze, ich wusste ja in der Zeitarbeitsfirma ist nicht so schnell Geld zu machen, weil erstmal müssen wir gucken, dass wir das konsolidieren und bis dann Geld
auch schon
da
ist. Aufbaugerechnet,
klar. Und das war echt so ein zweischneidiges Schwert, wusste ich nicht, wie ich das lösen kann. Und Ja, dann haben wir den Steuerberater von dem genommen, haben keine BWAs bekommen. Also auch da war Kommunikation knapp. Ne, dann hat auch der gekündigt zum Jahreswechsel. Ich glaube, von 23 auf 24 hat der dann gekündigt. Keine Ahnung, wo da auch die Gründe waren. Also habe ich auch nicht in mir gesehen. Ne? Keine Ahnung, ob das mit dem Investor zu tun hatte, der den ja noch hatte, ob da irgendwelche Schwierigkeiten waren. Auf jeden Fall hat er gekündigt. Er wusste selbst auch nicht, warum der uns gekündigt hat. Und dann haben wir das selber gemacht. Dann habe ich die Buchhaltung selber gemacht mit LexOffice, habe dann die Löhne selber gemacht. Und,
ach du Scheibe. No? Das sind die Niederungen der Betriebsführung runtergegangen. Ne? Ja. Ich meine, willkommen im Selbstständigen-Club. Wenn du selbstständig bist, du bist ja so eine Art eierlegende Wollmilchsau. Du musst ja Marketing, Finanzen, Bankgespräche, Mitarbeiter, Steuern, whatever, ne? Was du alles können musst. Ne? Wahnsinn.
Also war schon, also ich habe das auch, ich glaube, auch ein bisschen unterschätzt, auch was so ein Geschäftsführer alles machen kann. Ist ja meist, man sieht so, ich habe als Mitarbeiter gesehen, mein Geschäftsführer macht das und das und das kann ich auch. Und dann denkt man, ja, warum macht der das nicht und warum macht der das nicht? Und wenn man dann selber auf einmal in den Schuhen dann steckt, merkt man, das ist schon noch ein bisschen mehr, was das.
Das ist ein Unternehmerspiel, ne?
Ja. Ja, ja. Auch das Thema mit den Krankenkassen hatte ich unterschätzt, dass das irgendwie alles automatisch laufen muss. Wir haben keine Prozesse und keine Struktur und die muss man erstmal.
Das heißt aber, dass die Vorfirma auch gar keine Struktur hatte, die du übernommen hast, ne?
Hatte auch wenig bis keine Struktur. Auch da war keine Software so richtig, die genutzt wurde. Da sind die Sachen auch, da hat der Mann von ihr, glaube ich, damals die Buchhaltung so ein bisschen gemacht. Und dann hatten die sich ja da irgendwie getrennt, sie sind irgendwie ausgezogen und da war dann auch auf einmal da auch ein Cut drin. Also da waren auch nicht so Strukturen. Das Geile war ja, als sie gegangen ist, hat sie das Handy resettet. Ich habe die Telefonnummer von meinen Mitarbeitern nicht gehabt. Ich habe die Handynummer nicht von meinen Mitarbeitern gehabt. In den Unterlagen stand teilweise keine Handynummern drin, stand auch keine E-Mail-Adressen drin. Ich konnte meine Mitarbeiter gar nicht erreichen. Und dann sagt sie, ja, habe ich auch nicht, habe ich versettet, ich habe die Nummern auch nicht.
Das darf und da muss nicht wahr sein.
Da musste ich erst mal gucken. Und das hat dann auch gebraucht. Ne? Ja, und dann musste ich auch alles wieder selber machen, von jetzt auf gleich. Ich dachte, okay.
Aber du hast ja halt die Finger nach oben gehalten. Ja. Probleme zu mir, die sind alle an deinen Fingern kleben geblieben, habe ich so den Eindruck. Aber ist ja meistens oft so, wenn eine Sache nicht passt, dann kommen andere Sachen hinzu. Du bist wie so eine Nummer. Ne? Wie so,
die Scheiße kam irgendwie gefühlt durch den Ventilator zu.
Ja. Oh Mann, ey. Ja. Wie bist du denn damit emotional und gesundheitlich umgegangen?
Ich hatte eine kurze Zündschnur. Die Tage wurden immer länger. Ich war viel im Büro, habe auch Tabletten genommen, um dem Ganzen Herr zu werden. Also nur Live 900, wer sich da auskennt, so ein bisschen Johanneskraut, das habe ich halt genommen. Aber das waren schon echt Phasen, wo ich echt dachte, wie soll ich das alles schaffen? Das waren zu viele Hochzeiten. Ich habe in meinem Podcast, in meinem Unternehmensberater immer gesagt, hier Fokus, konzentriere dich auf eine Sache und dann wird ihr auch erfolgreich. Und ich selbst habe gefühlt auf zwei Hochzeiten getanzt und merkte immer, dass ich die Schritte nicht mehr kann, dass ich nicht mitkomme, dass ich den Takt nicht mehr mitgehen kann. Und habe immer den Fehler auch in mir gesucht und wollte mir nicht eingestehen, dass ich irgendwie eine Entscheidung treffen muss. Und bis ich sie dann am 10. Mai dann auch getroffen habe und dann ging das seinen Weg und habe ich im letzten Mal auch gesagt, dann kam so eine gewisse Erleichterung, auch wenn sich das doof anhört, aber du hast zumindest eine Lösung. Es wird jetzt ein nächster Prozess eingeleitet und da kommt vielleicht ein Insolvenzverwalter und dann habe ich das nicht mehr selbst in der Hand. Aber in diesem Prozess, weil das wird ja wahrscheinlich dann die nächste Frage auch so sein, wie ging das dann weiter? Die Idee war ja, das Unternehmen weiterzuführen. Das war ja so meine Idee auch. Ich dachte, okay, jetzt kommt Insolvenzgeld für meine Mitarbeiter. Das heißt, die Löhne sind erstmal gesichert. Weil das war so das Thema, ich konnte die Löhne nicht mehr zahlen. Also das Geld hätte nicht mehr ausgereicht, um die Löhne komplett zu bezahlen. Ich habe noch Abschläge zum Ersten bezahlt. Das ist ja in der Zeitarbeit auch so als Abschläge zum Ersten. Dann kommt auf 15 das Gehalt. Und dann kommen nochmal die Sozialabgaben, dann immer so, weiß ich nicht, 25, 27, je nachdem. Ich war auch nie so ein Bürokrat. Ich war noch nie so blau. Ich bin gelb und rot strukturiert. Aber blau ist nicht meins. Also Buchhaltung, da kannst du mich mit jagen.
Ja, sonst bist du Buchhalter geworden, ist ja klar.
Ja, aber das war halt auf einmal auch so mit meiner Aufgabe. Und da habe ich halt Defizite, das habe ich halt auch gemerkt. Und habe mir dann noch ein bisschen Unterstützung geholt, hatte auch viele, die mich da auch unterstützt haben, auch nochmal danke da. Wenn einer den Podcast davon hört, da bin ich auch dankbar, dass sie mich da auch unterstützt haben. Aber da musste ich auch selber mehr machen. Aber das habe ich nicht so mitgebracht. Ich habe keinen gehabt, der es halt direkt konnte. Und dann ging das halt so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir das in Eigenregie. Ja, ich brauche keinen Insolvenzverwalter, ich mache das in Eigenregie. Im Podcast hatte ich jemanden gehabt, der auch Insolvenzverwalter ist und der das auch begleitet, Insolvenzen. Den hatte ich damals im Podcast und den habe ich dann angerufen. Grüße gehen auch raus, falls du das hörst. Und der hat mir dann so ein bisschen geholfen, hat gesagt, okay, mach das so und so und dann kannst du das in Eigenregie machen. Der Insolvenzverwalter tut sich 20-30% der Kosten rein, das brauchst du nicht, dann wirst du ganz schwer da rauskommen. Wie soll ich das regeln? Und guck, dass du es in Eigenregie machst und dann kannst du es weiterführen. Ja? Mhm. Also war so meine Idee, okay, 3 Monate machst du vielleicht die Insolvenz, die Mitarbeiter kriegen Insolvenzgeld. Und damit kannst du dich dann, weil der größte Druck war, ich habe ansonsten alle Rechnungen bezahlt an meine Dienstleister. Mhm. Ich habe dann, war dann nichts offen. Ich
also hast nur die Geld. Löhne offen gehabt.
Ich habe nur die Löhne, nur das ist ja auch
in doof.
Aber die Mitarbeiter auch, das ist ein Learning, Holger. Mhm. Die Mitarbeiter hassen dich. Sobald du kein Geld bezahlst, die hassen dich. Also wirklich, die haben wir, ich hatte noch Aufträge, als wir Insolvenz angemeldet, ist keiner mehr arbeiten gegangen. Mhm. Die haben sich krank gemeldet, sind nicht mehr arbeiten gegangen und die bestehenden Aufträge konnten nicht abgedeckt werden.
Wahnsinn.
Ich selbst konnte es ja auch nicht machen. Ist ja nicht so, wie dass wir Ware produziert haben und das Lager ist voll und wir haben keinen Vertrieb gemacht und jetzt melden wir Insolvenz an, jetzt kann ich weiterhin den Abverkauf machen. Mhm. Nee, geht nicht.
Ja. Wenn deine Mitarbeiter. Das heißt, die Maschinerie ist von heute auf morgen zum Stehen gekommen, ne?
Das kann man, und damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, die Mitarbeiter gehen weiter arbeiten, wir hatten Aufträge gehabt. Auch die Zeit spielte ja auch für uns, weil es fing ja dann so an, dass die Aufträge wieder mehr reinkamen. Ne? Wir hatten ja bestehende Aufträge, wir hatten ein paar Folgeaufträge.
Ja, Insolvenz bedeutet ja, eine Firma muss nicht ganz geschlossen werden, die kann ja auch weiterlaufen.
So war auch meine Idee.
Auf Fruchtführung geht das
hinaus. Und zur Not hätte ich auch gedacht, okay, wenn das mit der Arbeitnehmerüberlassung nicht mehr klappt, dann kannst du Personalvermittlung machen. Dann hilfst du halt Unternehmen und stellst denen dann nachher eine Vermittlungsgebühr in Raum, in Rechnung und hast dann nicht mehr die Personalkosten, weil das war ja das, was da auch wirklich Druck macht. Wenn du 20.000, 30.000 Euro Personalkosten jeden Monat hast, das macht schon was mit dir.
Ja, das ist Druck, ne?
Ja, da war definitiv Druck, Dampf auf dem Kessel, ja.
Mhm. Okay, und was ist jetzt, die Insolvenz läuft jetzt noch? Ist die noch nicht vorbei?
Ja, also eine Insolvenz. Am 10. habe ich das oder am 12. habe ich das eingereicht. Ja. Eröffnet wurde sie dann erst im September.
Ja.
Also erst dann offiziell, dann wurde erstmal geprüft und geguckt, kann ich in Eigenregie? Und dann hat nachher die Richterin entschieden, nee, nicht in Eigenregie, dem stimmen wir nicht zu, sondern haben dann quasi direkt die Konten gefändet und haben dann da Zugriff drauf gehabt. Ich konnte ja zu dem Zeitpunkt, als darfst du ja nichts mehr machen mit dem Geld. Ich konnte keine Rechnung mehr bezahlen. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich alle Rechnungen bezahlt und dann durfte ich dann nicht mehr. Das ist halt auch normal, würden jetzt einige sagen, ist doch logisch, ne? Klar, war mir auch bewusst, aber ich dachte, okay, der Insolvenzverwalter wird dann relativ schnell dann irgendwie einspringen oder irgendwie darf dann wieder selber dann drauf zugreifen und kann dann auch die Verbindlichkeiten bedienen, wie Handyverträge, online, E-Mail-Programme, dass das alles irgendwie läuft, die anderen Programme, die wir haben. Nee, ich konnte ja nichts mehr bezahlen und war so in Schockstarre, musste eigentlich abwarten, durfte nichts machen. Die Mitarbeiter wollten die ganze Zeit was von mir wissen. Die haben dann Insolvenzgeld bei der Agentur für Arbeit beantragt, aber die Insolvenz war noch gar nicht eröffnet. Das heißt, die haben noch gar kein Geld bekommen. Und dementsprechend waren die hochgradig sauer, und das kann ich auch verstehen, und sagten dann, Daniel, warum hast du nicht schon eher? Und Herr Müller, müssen Sie doch vorher sind hinter Unternehmensberater, Sie müssen das doch wissen. Ich sage, ich habe aber noch keine Insolvenz gehabt.
Ja, klar, du machst kein Unternehmen auf und kümmerst dich darum, wie funktioniert das, wenn ich insolvent gehe, ne?
Das war nicht. Und dann hätten sie doch eher schon und so läuft doch eine Insolvenz nicht ab. Dann sagt man doch rechtzeitig den Bescheid, ne? Ich habe ja festgestellt, auch da so ein bisschen, du hast die Insolvenz eingerichtet, morgen gehen die Mitarbeiter nicht mehr arbeiten. Mhm. Damit habe ich auch so ein bisschen gerechnet, ne? Und habe natürlich dann versucht auch, als es dann wirklich nicht mehr ging, dann die Insolvenz dann auch einzureichen, damit du auch nicht in Gefahr läufst, dass du die Verwendungsverschleppung machst. Aber wenn ich den schon einen Monat vorher Bescheid gesagt habe, du, wird schon schwierig irgendwie so.
Dann werden die auch nicht mehr arbeiten.
Werden die wahrscheinlich, vermute ich mal, auch nicht.
Zumal du ja nicht so einen Kontakt zu denen hattest, weil Buxtehude und Bochum ist ein bisschen entfernt. Ne? Du hast den nicht eingestellt, du weißt gar nicht, wie die Leute ticken. Ne?
Wir haben dann natürlich neue Mitarbeiter eingestellt. Da kann ich natürlich dann auch wieder die Mitarbeiter, aber auch so, auch einige sind aus dem alten Unternehmen kannten, die mich noch sind dann zu mir gekommen und auch da, ich habe ja vorher 15 Jahre in der Pflegearbeit meiner letzten Firma, ich muss dabei aber sagen, ich habe keinen der Kunden angegangen. Also ich war ja dann gar nicht mehr im operativen Geschäft. Ich habe mir nicht irgendwie die Hilfe, dass ich da die Mitarbeiter übernommen habe mit deren Aufträgen oder dass ich die alten Kunden angegangen bin, habe ich gar nicht am Anfang alles gemacht. Ne? Klar gibt es nachher Überschneidungen mal, dass man dann auch die Kunden, aber ich habe extra, ich wollte die alte Firma nicht schädigen. Ich wollte das selber schaffen. Ich wollte auf der grünen Wiese starten, mich bekannt machen. Wir haben eine Menge Marketing gemacht. Wir waren viel unterwegs, viel Vertrieb gemacht. Aber ich habe nicht versucht, irgendwie die Abkürzung zu nehmen durch Kontakte, die ich vorher schon hatte. Mag einer sagen, ja, Daniel, auch selbst schuld, warum bist du nicht die Kunden angegangen? So bin ich nicht. Ich wollte nicht meine ehemaligen Kollegen irgendwie dadurch schlechter stellen, dass ich da irgendwie meine Situation ausnutze, sondern ich wollte selber Kunden. Da wir erst bundesweit waren, war das ja auch, da waren wir vorher regional. Mein Standort war damals in Unna. Aber ich war auch schon 2 Jahre, dann 3 Jahre raus. Da kannte ich auch nicht mehr alle Kunden. Ne? Also, aber ich wollte nicht da wieder sagen, hier, kennt ihr mich noch von der alten Firma und ich bin jetzt ja auch am Markt oder so. Das habe ich nicht gemacht. Natürlich haben die Mitarbeiter das mitgekriegt und einige haben sich dann auch beworben, weil die nicht mehr da in dem Unternehmen waren. Und die haben mich natürlich auch einstellen können. Aber so hat sich das dann halt gewandelt und dann irgendwann eingereicht und habe dann festgestellt, die Mitarbeiter kriegen kein Geld, die gehen nicht arbeiten. Und die Insolvenz ist dann erst im September dann offiziell dann irgendwie eröffnet worden. Und
wie lange wird das dauern, bis das jetzt alles abgewickelt ist?
Das ist auch was du mich fragst. Ich höre so gut wie gar nichts von dem Insolvenzverwalter. Das ist relativ ruhig. Der hat dann ab und an mal eine Frage, dann antworte ich auch. Du hast ja auch du musst ja mithelfen und das will ich auch. Ja.
Auf der anderen Seite Insolvenz, ich meine, da ist auch nicht viel Masse vorhanden, die man verteilen kann, ne?
Ja. Ja, sie fragen am Anfang irgendwie, glauben sie, die Firma wird weiter bestehen oder kann weitergeführt werden oder irgendwie so. Und als sie dann das Eindruck hatten, gehen nicht, dann waren die auch, haben die, glaube ich, auch ein bisschen auf die Bremse gedrückt.
Also wird es vermutlich abgewickelt, oder?
Ja, so sieht es jetzt auch aus, ja, dass das abgewickelt wird. Aber
jetzt lass uns doch mal im letzten Teil dieses Podcasts darüber sprechen. Was sind deine Learnings? Welche Tipps kannst du mitgeben? Welche Erfahrungswerte kannst du mitgeben nach dem Motto, hey, so bin ich angetreten, hat sich nicht so bewahrheitet, macht diese Fehler nicht. Weil man kann ja auch gut aus anderen Leuten Fehlern lernen. Ja.
Hm? Da habe ich eine Menge. Also Controlling ist wichtig. Also du musst auch, wenn du ich selbst bin jemand, ich mag nicht kontrolliert werden. Das stört mich. Ich bin intrinsisch motiviert, ich gebe immer Gas und da kann man sich drauf verlassen. Und wenn ich kontrolliert werde, dann gefällt mir das. Ich mag das nicht. Fühle ich mich eingeengt, dann fehlt mir das Vertrauen. Und
deshalb machst du das auch mit anderen nicht.
Deshalb mache ich das bei anderen auch nicht. Das ist auch so ein Learning, das muss man. Man muss es kontrollieren.
Wobei dieses Kontrollieren ist auch ein blöder Ausdruck. Das ist im Prinzip auch messbar machen, was läuft gerade. Ne? In der Firma, von den Personen, von den einzelnen Aufträgen her. Man muss eine Firma ja wirklich, also man muss die Prozesse der einzelnen Firma, die einzelnen Prozesse der Firma natürlich so beleuchten, was passt da nicht, um auch was optimieren zu können. Es ist keine Kontrolle, wo ich habe kein Vertrauen zu dem Arbeitsbild, was die Personen angeht. Und es geht einfach, Prozesse zu optimieren. Deshalb ist Controlling aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig.
Ja, auf jeden Fall auch, dass man doch mit ein bisschen mehr Geld auch startet und das auch vorher schon mal so abklärt, ob man dann auch nachschießen kann, dass auch irgendwie Geld da liegt, da braucht man es nicht. Aber das gibt einfach so Sicherheit.
Hast du dich geärgert, dass ihr mit der Bank von vornherein nicht irgendwie einen Businessplan vorgelegt habt, um euch so ein bisschen Fremdkapital zu holen, um mal Durststrecken überwinden zu können, statt eigenes Geld einzubezahlen?
Jetzt im Nachhinein, wo es nicht funktioniert hat, bin ich eher froh, dass das nicht so gewesen ist, weil dann hätte ich ja auch noch Ärger irgendwie gehabt, dann hätten die noch ein bisschen mehr Druck gemacht.
Die hätten dann deine Privatimmobilie als Sicherheit sehr wahrscheinlich sich geben lassen und so weiter. Ist natürlich immer, jede Medaille hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist eine Bank wichtig, um einen Liquiditätsengpass zu überwinden. Du brauchst ein Kontokorrent. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn keine Sicherheiten da sind, sagt die Bank natürlich zum gesellschaftlichen Geschäftsführer, gib mir bitte private Sicherheiten. Dein Depot, dein Haus etc.
Also das haben wir nicht, also da stand auch gar nichts zur Debatte, das wollten wir selber hinbekommen. Ja. War dann nicht
für so. Für eure Privatfinanzen sehr wahrscheinlich gut gewesen. Ne?
Soweit zu dem Zeitpunkt, soweit passiv. Wir haben ja nicht so Riesenräder gedreht eigentlich. Ne? Also, du denkst ja nicht, dass du da irgendwie Millionen brauchst oder mehr 100.000 Euro, sondern das hat dann irgendwie schon so funktioniert. Das hat ja auch 1,5 Jahre funktioniert. Und wahrscheinlich, wenn die Insolvenz und die schleppende Zahlungsmoral und die Auftragslage nicht so stark zurückgegangen wäre, wären wir sicherlich auch mit den Finanzen hingekommen. Also bin ich schon sicher, dass das funktioniert.
Also okay, Punkt 1, Controlling.
Ja, Mitarbeiterauswahl. Da auch gucken, passt der Mitarbeiter wirklich auch zu mir? Passt er zu der aktuellen Situation? Ist dem auch bewusst, was der vorfindet? Ja, hast du einen Mitarbeiter, der Strukturen braucht, der Prozesse braucht, die er vorfinden muss, damit er funktioniert. Weil manche Mitarbeiter funktionieren in bestehenden Unternehmen, wenn die einfach schon länger am Markt sind, wenn ein bestehendes Geschäft da ist, funktionieren die. Aber du brauchst halt gerade für den Anfang, brauchst jemanden, der mit aufbaut, der die Ärmel hochkrempelt, der Bock hat, was bewegt, der auch Vertrieb macht und der sich auch nicht so fein ist, ein neues Feld zu bestellen. Das war ja, meine Firma damals kannte keiner. Liebe Zeitarbeit war schon bekannt in der Zeitarbeit, aber in der Pflege war meine Firma, war mein Name vielleicht, kannte der eine oder andere Kunde im regionalen Bereich, aber ansonsten war ich halt unbekannt. Ich habe eine neue Marke aufgebaut und wer dich nicht kennen, kann ich bei dir kaufen, also musste ich erstmal für Sichtbarkeit sorgen. Und das habe ich vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt, dass man da gucken muss, dass man auch ein bisschen Vorlauf irgendwie hat, noch eher dann damit starten.
Und das Regionalprinzip, ne?
Das Regional auch,
zweiten Podcast, ne? Schon mal gesagt, als Fehler, ja.
Ist schwieriger, da lieber regional, ein bisschen mehr Geld, auch schneller entscheiden. Auch das ist wichtig, nicht so lange damit, aber ich weiß nicht, es gibt ja keine Faustform, wo man sagt, pass auf, wenn du das merkst, dann zieh schon mal die Reißleine. Aber offen auch damit darüber sprechen, auch Leute dazu holen, Vertraute, auch vor einer Insolvenz würde ich mir einen Berater holen. Also auch ganz, ganz wichtig, einen Berater rein zu holen, sich auch öffnen, zwei, drei Leuten, wo man Vertrauen hat, dass die einen auch irgendwie Tipps geben oder auch helfen können, weil ich bin da sicher, es gibt ja ganz viele Insolvenzen in der Zeitarbeit, weil es einfach massiv runtergeht. Wir haben 2017 noch 1,1 Millionen Beschäftigten in der Zeitarbeit gehabt und jetzt sind wir so 600.000, vielleicht sind wir auch nur bei 500.000, also eine gute Halbierung.
Ja, Halbierung.
Und wir sind dann immer Indikatoren, wenn der Wirtschaft es schlechter geht, werden erstmal die Zeitarbeitskräfte abgemeldet. Und dann stehst du dann da und bist dann der Erste, der es dann merkt. Aber du bist auch der Erste, der wieder merkt, wenn es anzieht, weil mit Unsicherheit
immer
wollen die Leute erstmal temporäres Personal, bevor sie dann selber fest einstellen. Also da einfach eher die Entscheidung suchen, sich öffnen, auch offen darüber sprechen und auch die eigene Regie, da hätte ich mir einen Berater reinholen sollen, weil das hat sich nochmal geändert, das Insolvenzrecht. Ich habe erst danach Leute dann kennengelernt, die mich da hätten unterstützen können, weil wenn du da keinen Fachmann an der Seite hast, du kannst das nicht in eigener Regie machen. Also du musst einen Berater haben, den du den auch nennst. Den müssen die auch kennen, der muss einen Namen haben. Ansonsten wirst du die Eigenregie nicht durchbekommen. Und das war so auch so ein Learning. Ich glaube, wenn ich das gesucht hätte, dann wäre es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders gelaufen. Da hätte man da auch das vielleicht wirklich in Eigenregie machen können. Ich habe mir mal gedacht, ich will nicht noch zusätzliche Kosten ausgeben, weil es ist ja eigentlich kein Geld da.
Ja,
und dann noch, aber
nachvollziehbarer Gedanke, ne?
Aber das
manchmal muss man Geld in die Hand nehmen, um das Loch nicht noch größer werden zu lassen. Ne? Guter Tipp, ja.
Ja, das ist so das gewesen. Und auch sich selbst mal kritisch zu hinterfragen, auch einzugestehen, dass was nicht funktioniert hat. Auch mal scheitern, weil das ist ja nun mal das Thema Scheitern erlaubt. Ja, das ist kein Stigmata. Öffne dich, es gehört dazu. Aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Und die Learnings daraus auch mitnehmen und nicht sich in Selbstmitleid zu suhlen und sagen, was habe ich nur falsch gemacht, warum klappt das nicht? Und da einfach mal auch irgendwann eine Entscheidung treffen und das machen. Das sind so die Learnings daraus.
Kann dich so festhalten, du gehst jetzt gestärkt aus dem Erlebnis hervor, war natürlich ein Scheißerlebnis, Anführungsstrichen, aber ich glaube, was will dich jetzt demnächst noch schocken können, ne?
Ja, es hat mich auf jeden Fall weitergebracht, auch in der Beratung kann ich jetzt auch zu dem Thema halt helfen. Ich habe dann auch festgestellt, dass es doch viele gibt, die auch diesen Weg schon gegangen sind, aber da nie drüber gesprochen haben. Und das hilft dann, wenn man dann weiß, man ist nicht so alleine damit, man hat diesen Weg, man hat schon mal da selber drin gesteckt. Das war jetzt schon, es war zwar eine harte Erfahrung, die hätte ich, würde ich sagen, ich wünsche dir auch keinem, das hast du ja auch gesagt, ich wünsche es nicht meinem ärgsten Feind. Ne? Ich bin ja auch Fußballfan, auch den wünsche ich keinen Abstieg oder so. Es sind immer so Dinge, die was mit einem machen. Und so eine Insolvenz, die macht auch was mit einem, aber je mehr Zeit vergeht, umso besser kann man damit umgehen. Und ich sehe Leute, die eine Insolvenz gemacht haben, nicht als gescheitert an, sondern ich würde gerne von den Erfahrungen halt partizipieren. Was haben die denn gemacht, dass das nicht funktioniert hat? Und im Umkehrschluss, wenn ich weiß, was der Grund ist, warum Sachen nicht funktionieren, dann, wenn ich die andersrum mache, weil es gibt ja immer Schwarz und Weiß, im Gegensatz, dann direkt, wenn ich das Gegenteil gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich erfolgreicher gewesen. Das sind Learnings, die erprobt sind und die kann ich jetzt auch teilen und das bringe ich mit mit rein. Und ich weiß auch, wie sich jemand fühlt, der gerade in dieser Situation ist. Und deshalb kann ich auf den noch besser eingehen, kann mit ihm sprechen und kann ihm Tipps geben, wie er das vielleicht abwenden kann. Und kenne jetzt ganz viele tolle neue Leute, die einem da helfen können, ne? Die ich vorher zu dem Zeitpunkt halt nicht kannte. Und so ist es halt.
Sehr schöne Zusammenfassung. Wollen wir das als Schlusswort nehmen?
Ja,
ich möchte noch was ergänzen.
Also macht euch da keine Sorgen, schämt euch nicht deswegen und legt keinen Wert auf die Meinung der anderen, weil wenn ihr nur Wert auf die Meinung der anderen legt, dann werdet ihr halt, weil am Ende, wer kümmert sich denn um mich? Ja, um mich geht's ja. Ich muss mich ja wohlfühlen, ich muss ruhig schlafen können. Und das konnte ich nicht mehr. Und dann musst du eine Entscheidung fällen und dann ist es auch die richtige. Dann stehe auch dahinter und dann geh diesen Weg und er wird dich weiterbringen im Leben. Und keiner macht Insolvenz absichtlich oder hat die schon Jahre vorher sehen können oder so. Man glaubt immer daran und macht das auch, gibt nicht leichtfertig auf. Und wenn du sowas hast, such das Gespräch, ruf mich an, lass uns in Austausch gehen und lass uns.
Wir werden deine Kontaktdaten mit reinnehmen. Wir werden auch deinen Podcast, den du selbst gemacht hast. Du hast ja in deinem Liebe Zeitarbeit-Podcast ja auch über deine Insolvenz, glaube ich, eine Stunde oder so, oder dreiviertel Stunde hast du gesprochen. Und den sollten wir auch verlinken.
Ein Buch geschrieben, auch da gehe ich auf meine Insolvenz.
Wie heißt das Buch?
Bereit für Zeitarbeit.
Ja, das können wir auch verlinken.
Ja. Ne?
Da schickst du so gut, die Show
durch. Das gerne, aber das sind halt so Dinge, die haben mich halt jetzt auch angestoßen und solche Learnings sind halt dabei und ich kann mich halt wieder voll auf mein Geschäft fokussieren und das funktioniert dann auch wieder und dann kommen auch wieder Einnahmen und da zieht man dann auch wieder Kraft raus.
Deshalb du bist ein Macher und bleibst ein Macher, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen über eine tolle Bewertung und schreibt auch bitte ein paar Sätze, was euch an dem Podcast gut gefällt. Und hey, sobald der Link draußen ist von dem Podcast, von den Folgen, gebt ihn bitte weiter, denn noch andere haben unternehmerische Herausforderungen. Es ist nicht einfach, aber es ist auch nicht so schwer. Und toll, dass wir deine Learnings hören durften. Vielen Dank, lieber Daniel. Alles Gute sagen der
Daniel
und der Holger. Ciao.